Ich bin ein Dieb. Aber genehmigt. Wir haben bei uns in der Bibelstunde in Schöneich in diesem Halbjahr von September bis Dezember lauter Liedpredigten. Und da hat der Pfarrer Lemmer, ehemals Pfarrer bei uns in Schöneich, jetzt Pfarrer im Ruhestand, betreut er noch zwei ganz kleine Gemeinden. Und er hat da die Predigt gehalten. Und der hat mir so gut gefallen, dann habe ich den gefragt, kann ich da den Text mal haben, dass ich es nochmal lesen kann? Und dann habe ich es nochmal gelesen und nochmal gelesen. Dann habe ich der Christine angeboten, ich könnte das hier auch vorlesen, weil es so interessant ist. Das sind drei Teile. Der erste Teil, da geht es ums Historische in Württemberg mit dem Herzog Ulrich. Der zweite Teil, da geht es um die Reformation in Baden-Württemberg. Da spielt der Herzog Ulrich komischerweise dann auch eine Rolle. Und das dritte ist die Liedbetrachtung. Das ist das Lied, es ist das Heil uns kommen her. Und das wollen wir jetzt, auch wenn es schwierig ist und auch wenn ich die Noten nicht recht sehe wegen dem Licht, dann wollen wir es einfach, die Strophen, die ich sage, singen. Das Lied hat 15 Strophen, im Kirchengesangbuch sind 9 und in eurem Buch, wo ihr habt, sind 10 drin. Wir singen nicht alle. Ihr habt einige sehr kräftig gesungen, besser gesungen, als ich gespielt habe. Ja, die Vorgeschichte zur Reformation. Der junge Herzog Ulrich hat durch viele Verfehlungen sich einige Feinde geschaffen. War gierig nach Geld, war gierig auch nach jungen Damen manchmal und war kein guter Herrscher. Er lebte immer auf großem Fuß, sodass er auch stets in Geldnot war. Im Januar 1519 starb Kaiser Maximilian und während der Trauerfeier hörte Herzog Ulrich, dass einer seiner Vögte in einem Reutlinger Gasthaus ermordet wurde. Hatte gesagt, der Herzog, das ist gut für mich. Ich kann die Gelegenheit nutzen und mir mehr Macht verschaffen. Er ließ Truppen gegen die freie Reichsstadt aufmarschieren. Er eroberte Reutlingen und beraubte die freie Reichsstadt ihrer Rechte. Aber dieser Fehltritt hatte Folgen. Die Reichen wurden... Die Reichsacht wurde über Herzog Ulrich verhängt. Der Schwäbische Bund, die Bayern und die Habsburger vertrieben gemeinsam den Landfriedensbrecher im Frühjahr 1519. Herzog Ulrich war aus Geldmangel nicht in der Lage, ein starkes Heer anzuwerben. Und nach der Vertreibung von ihm kam es zum Konflikt. Der Herzog von Bayern wollte eine Vormundschaftsregierung zugunsten seines vierjährigen Sohnes Christoph. Das Herzogtum sollte für den rechtmäßigen Erben gerettet und der Einfluss Bayerns erweitert werden. Als Herzog Ulrich versuchte, das Land zurückzuerobern und Stuttgart in seine Gewalt brachte, war nur der neu gewählte Kaiser in der Lage, das nötige Geld für einen neuen Krieg aufzubringen. Kaiser Karl V. nutzte die Chance, seine Macht auszubauen. Ja, war früher wie heute. Jeder will seine Macht ausbauen. Und immer, wenn er eine Macht ausbauen will, mit Waffen oder mit Geld. Doch nach dem Sieg über Herzog Ulrich erstattete der Kaiser dem Schwäbischen Bund die Kosten für den ersten Feldzug und setzte seinen Bruder als Statthalter ein. Einige Reichsfürsten, besonders der Herzog von Bayern, waren über diesen Machtmissbrauch sehr erzürnt. Herzog Ulrich versteckte sich. Später kam er auf Umwegen nach Basel und dort begegnete Herzog Ulrich dem Reformator Johannes Öko Lampad. Dieser lud als Doktor der Theologie in der Universität in Basel zu wissenschaftlichen Auslegungen ein. Aber er hielt die Bibelbetrachtungen nicht auf Latein, sondern in Deutsch. Schnell fanden sich Hunderte von Laien als Zuhörer und einer davon war der Herzog Ulrich. Er wandte sich durch diese Predigten dem Glauben zu. Er studierte römische reformerische Schriften und neben dem inneren Wandel, dem Wandel zu Gott, war sich Herzog Ulrich schnell des politischen Vorteils eines Anschlusses an die Reformation bewusst. Daher nahm er Kontakt zu seinem Vetter, dem Landgrafen Philipp von Hessen, auf. Der war der politische Kopf der reformatorischen Bewegung in Deutschland. Und Philipp von Hessen betonte, dass Kaiser Karl sein Wahlversprechen mit der Übertragung der Herrschaft über Württemberg an seinen Bruder Ferdinand gebrochen hat. Und seit dem Speyerer Reichstag gewährten einige Fürsten die Türkenhilfe an den Kaiser, nur unter der Bedingung, dass Herzog Ulrich, der sich ja total gewandelt hat, jetzt in sein Herzogtum wieder eingesetzt werden soll. Der Kaiser verwies auf die Reichsacht, die immer noch galt, und lehnte den Antrag ab. Auf dem Reichstag zu Speyer wurde dann die Einhaltung des Wormser Edikts gefordert, die Forderung zur Rückkehr zum katholischen Glauben. Und das weckte den Protest der evangelischen Fürsten und Reichsstädte. Und nach dem Reichstag 1530 in Augsburg wurde Ferdinand unter Hilfe beträchtlicher Bestechungsgelder zum deutschen König gewählt und mit Württemberg belehnt. Und dieses Unrecht führte jetzt zur Gründung des Schmalkaldischen Bundes. ein Zusammenschluss aller evangelischen Fürsten und Reichsstädte im Februar 1531. Philipp von Hessen betonte mit Unterstützung seiner Juristen, wenn der Kaiser sein Versprechen nicht hält, dann sind die Fürsten in Bezug auf Württemberg nicht an ihr Treueversprechen gebunden, an ihr Treuesprechen gegenüber dem Kaiser. Seit 1526 lebte Herzog Ulrich am Hof des hessischen Grafen und von Marburg aus bereitete Herzog Ulrich die Rückeroberung Württembergs vor. Das war das Historische. Jetzt kommt das Wasser. Jetzt kommt das Reformatorische. Während der einst ungeliebte Herzog Ulrich immer noch im Exil lebte, veränderten sich die Verhältnisse zu seinen Gunsten. In Württemberg diskutierte man die Thesen der Reformation. Großen Einfluss übte das neue Medium, die Flugschriften, heute wird man sagen Flyer, aus, die oft Predigten zusammenfassten. Zuerst kam es in den freien Reichsstädten zu Reformen. Heute werden manche Fördervereine gegründet. Schöneich hat auch durch einen Förderverein in der Kirche den Jugend betreut, um eine Stelle zu finanzieren. Ganz ähnlich wurde damals mit Hilfe von Stiftungen Prädikantengottesdienste eingeführt, die von einem studierten Theologen gehalten wurde. Im Mittelpunkt der Prädikantengottesdienste stand natürlich die Predigt in deutscher Sprache. Auf diese Weise sollte neues geistliches Leben gefördert werden. Matthäus Alber wurde 1521 in Reutlingen berufen und gewann mit seinen lutherischen Predigten viele Herzen. Auch aus den umliegenden Dörfern besuchten viele seine Gottesdienste. Als die Anhänger der Reformation immer zahlreicher wurden, wütete um Pfingsten 1524 ein Brand in der Reichsstadt. Als das Feuer gelöscht war, schwor man: Wir bleiben bei Gottes Wort. Und obwohl Erzherzog Ferdinand den Boykott Reutlingens verfügte, einen Antrag auf steuerliche Erleichterung ablehnte und Matthäus Alber, der Reformator, wegen Verstoß gegen das Wormser Edikt angeklagt wurde, blieb man treu beim evangelischen Glauben. Das Augsburger Bekenntnis von 1530 wurde von den mächtigen Fürsten und von zwei Reichsstädten unterschrieben, Nürnberg und Reutlingen. Im Vergleich zu Nürnberg war Reutlingen sehr klein, sieht man heute noch. Und die Reutlinger, die kleine Reichsstadt, wagte ihre Unterschrift, obwohl der Kaiser mit Krieg drohte. Nach Schwäbisch Hall mit seinem großen Stadtgebiet wurde Johannes Brenz berufen. Besonders an Markttagen ließ er Flugschriften verteilen, die reformatorische Gedanken erklärten. In der Stadt konnte nach und nach die Reformation eingeführt werden. Gleiches gelang in Heilbronn durch Johannes Lachmann. In Ulm wurde dem Bürger im Schwörbrief ein Mitspracherecht zugesichert. Im November 1530 wurden 1865 stimmberechtigte Bürger über die Einführung der Reformation abstimmen. Mit großer Mehrheit, 84%, stimmten die Ulmer für die evangelische Lehre. Das Stadtgebiet von Ulm reichte bis Geislingen. Und im Jahr 1531 bat Esslingen Ambrosius Blaser, auch bei ihnen das Evangelium zu verkündigen. Mehr als ein Jahr wirkte er in der Stadt und gewann viele Herzen durch das Wort sowie durch seine Liebe zu den Armen, denen er tatkräftig half. Er schrieb über die Reformation in den Reichsstädten: Um die schwäbischen Kirchen steht es ziemlich gut. Das war lange Zeit bei uns in Schwaben so. Die Reformation von unten hatte die Herzen gewonnen. Aus Überzeugung sind viele zum evangelischen Glauben übergetreten. Weil die Reichsstädte einen Einfluss auf das umliegende Land ausübten, haben sie das Kommende vorbereitet. In Württemberg wurde noch jede reformatorische Regung mit großer Strenge unterbunden. Die Kunde, dass sich der Herzog Ulrich der Reformation zugewandt hatte, brachte Ulrich jetzt viel Sympathie. Und dann gab es mal wieder zum Krieg, bevor das Lied jetzt dann bald kommt. Landgraf Philipp schmiedete eine ungewöhnliche Koalition. Der katholische Herzog von Bayern begrüßte das Vorgehen, denn er dachte, wenn der evangelische Landgraf Philipp mit anderen da und da gewinnt, dann fällt mir auch noch ein Stück ab, obwohl ich katholisch bin. Er wollte mit diesem Krieg seinen Einfluss vergrößern. Auf Betreiben des Landgrafen, aber gegen den Wunsch vom König, wurde im Februar der Schwäbische Bund aufgelöst. Damit war eine militärische Macht beseitigt. Der Schwäbische Bund, der unterstand dem König und dem Kaiser, war katholisch. Damit war eine militärische Macht beseitigt. Die freien Reichsstädte Heilbronn, Esslingen und Straßburg sagten finanzielle Hilfe zu. Als im Mai 1534 der Kaiser in Spanien und König Ferdinand in Ungarn gebunden waren, konnte das Unternehmen gelingen. Mit modernstem Kriegsgerät traf man bei Laufen am Neckar auf das kleine habsburgische Heer. Am 12. Mai kämpften Reiter ohne Entscheidung miteinander. Doch eine der ersten hessischen Kanonenkugeln traf den Befehlshaber der Besatzer. Am nächsten Tag zogen sich die kaiserlichen Truppen zurück, weil sie nicht mehr weiter wussten. Philipp von Hessen erkannte die Gunst der Stunde, er setzte seine Reiter ein. Und dann begann das Heer der Besatzer zu fliehen. Schnell war der Sieg errungen, ohne viel Blutvergießen. Mit großem Jubel wurde der Herzog Ulrich in Stuttgart begrüßt. Der früher verhasst war mit seinem unanständigen Leben, wird jetzt bejubelt. Doch er bekam nach beharrlichem Drängen von König Ferdinand sein Land nur als Lehen zurück. Ohne Zögern führte dann Ulrich in Württemberg gleich am ersten Tag seiner Machtübernahme die Reformation ein. An vielen Orten wurden neue Pfarrer eingesetzt. Nach Waiblingen kam Pfarrer Leonhard Werner. Und nach seiner Amtspredigt sang die Gemeinde dieses Lied. Jetzt kommt der nächste Punkt, das Lied. Der Dichter des Liedes, Paul Speratius, ist in Rötlingen bei Ellwangen an der Jagst im Jahre 1844 geboren. Er war ein sehr kluger Schwabe. Er studierte Philosophie, Jura und, was damals viele studiert haben, Theologie. Zuerst wurde er kaiserlicher und päpstlicher Notar in Salzburg. Später war er Dompredig in Würzburg, wo er eine Würzburgerin heiratete. Sofort, weil er geheiratet hat, wurde er aus dem katholischen Priesterdienst verjagt. Vergeblich suchte er Rat bei Johann Staupitz, dem ehemaligen Beichtvater von Martin Luther. Staupitz war müde, er war jetzt auch schon alt, und wollte keinen neuen Konflikt eingehen. Im Herbst 1522 kam Paul Speratus nach Wittenberg. Hier vertiefte er sich in den reformatorischen Schriften. Im Juli schickte ihn Luther nach Preußen, wo er zuerst als Schlosspredigt angestellt war und später Bischof wurde. Über die Entstehung dieses Liedes, wissen wir nur, dass es am Anfang den Gedanken von Luthers Lied »Nun freut euch, liebe Christen, mein« aufnimmt. In der ältesten Sammlung reformatorischer Lieder war es eines der ersten Gesangbücher, das enthielt nur 8 Lieder. Da war das Lied mit drin. Und dort stehen die beiden Lieder, das Lied von Luther und dieses Lied nebeneinander und vor den anderen 6 Liedern. Und das Lied gab dem Glauben eine Stimme, sodass wir das Besondere des evangelischen Glaubens erkennen. Und das Fundament dieses Liedes ist auf einem kleinen, unscheinbaren Wort aufgebaut, aus 3 Buchstaben, ist. Es ist das Heil uns kommen her. Er ist der Mittler worden. In Vers 3, drum schickt Gott seinen Sohn herein, der selber Mensch ist worden. In Strophe 4, und wenn er nun erfüllet ist, denselben ist der Himmel erkauft, in anderen Versen, Es ist gerecht vor Gott allein. Mit Gott, der Glaub ist wohl daran. Das ist eine Gewissheit, dass man hat. Das ist. Und daran baute sich der evangelische Glaube auf. In dem Wörtchen ist, ballt sich das Christusgeschehen am Kreuz zusammen. Da kommt auch ist vor. Ganz zum Schluss, es ist vollbracht. Betet Jesus und stirbt für uns. Dieses ist, das strahlt große Gewissheit aus. In meinen Fragen vermittelt es mir Boden unter den Füßen. Heute gibt es auch Kinderlieder oder Jugendlieder. Du bist wertvoll. Durch den, der für dich gestorben ist. Und der Paulus schreibt in Römer 3, nun aber ist, ohne Zutun des Gesetzes, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart. Und wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. So halten wir uns nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. All diese reformatorischen Wahrheiten sind, wenn man das ganze Lied nimmt, drin versteckt. Ohne Leistung läuft bei uns normalerweise nichts. Bei jedem Beruf muss man eine Prüfung machen, da muss man da was leisten, damit man weiterkommt im Beruf. Ohne Leistung läuft nichts. Es reicht nicht, sagt man manchmal. Und dann gibt es die Geschichte, hat mir ein Freund erzählt, seine Oma, als sie im Sterben lag, da hat immer gefragt, reicht's mir in den Himmel? Dann hat ihr Mann gesagt, nein, dir reicht's nicht. Jesus reicht's, der macht's. Der Pfarrer Stemm, fällt mir der Name nicht mehr ein, wird alt und dement. Lämmer, der Pfarrer Lämmer, der war in seiner Freizeit Langstreckenläufer. Dann hat er sich mal für ein Rennen oder für einen Wettkampf beworben und hat es leider nicht geschafft. Es hat nicht gereicht. Es war zu wenig, seine Leistung. Es reicht nicht, aber vor Gott. Und vor Gott lautet das Urteil, es reicht nie. Meine Leistung ist nie vollkommen. Aber bei Gott geht es um ein anderes Muster. Ohne eigenes Zutun. Ohne eigene Leistung bekommen wir eine weiße Weste. Ohne eigene Leistung wird uns die Gerechtigkeit geschenkt. Das musste auch Martin Luther entdecken. Der hat es im Römerbrief entdeckt. In seiner Turmandacht oder... Ja. Zuerst war Martin Luther auf dem Holzweg. Er mühte sich mit Geißeln, mit allem Möglichen zu Gott zu kommen. Er wollte religiöse Leistungen bringen und, damit es reicht, sich immer mehr verbessern. Er wollte im religiösen Sinn durch Leistung zu den Besten gehören. Aber er merkte, trotz aller meinen Mühen komme ich Gott nicht näher. Es galt für alle, es war mit uns verloren. Doch beginnt diese Strophe. Doch Gott schenkt den Ausweg. Er selbst erfüllt das Gesetz. Gott schickt seinen Sohn herein. Das ganze Gesetz hat er erfüllt, damit seines Vaters Zorn gestillt, der uns ging über alle. Doch beginnt diese Strophe. Ja, doch, trotz aller meinen Bemühen. Doch Gott schenkt den Ausweg. Er selbst erfüllt das Gesetz. Er selbst hat für uns bezahlt. Die dritte und die vierte Strophe sagen uns, ohne menschliches Zutun, ohne menschliche Leistung hat Gott selbst die Schuldforderung getilgt. Zur Zeit Jesu kannte man eine Schuldhaft. Wer seine Schulden nicht bezahlen konnte, der kam ins Gefängnis. Wissen wir auch aus den Gleichnissen, die Jesus erzählt. Und dort musste er arbeiten, und sein ganzer Lohn wurde dem Schuldner gegeben. Und erst wenn das alles abgezahlt war, dann war er wieder frei. Ganz so hart geht es heute bei uns nicht mehr zu. Wer sich bei uns überschuldet oder Privatinsolvenz anmeldet, dem wird halt ein Teil vom Gehalt gepfändet. Er bekommt nur das Lebensnotwendige an. Aber wie im Gleichnis vom Schalksknecht sagt uns Gott, eure Schuld ist so groß, dass ihr sie nie bezahlen könnt. Da müsste man lebenslang ins Gefängnis. Eure Schuld ist übergroß, dass es immer heißt, es reicht nicht. Wir müssen uns beschenken lassen. Wir können das Reich Gottes nur wie Kinder empfangen. Und wie empfangen es Kinder, wenn die sehen, man bringt was, die strecken gleich die Hände hin. Wir dürfen, ich habe ein Bild zu Hause, das heißt, wie heißt das, Nikodemus. Da ist eine Kerze und der Nikodemus, der sucht ja das Leben. Der fragt, er will mit Jesus diskutieren, was bringt's. Und in dem Bild passiert es erst, wenn Nikodemus mit leeren Händen unter der Kerze ist. Dann kriegt er was. Wir dürfen mit leeren Händen zu uns kommen. Wir müssen nichts können. Der große Theologe Karl Barth, der wurde mal gefragt, ja, du musst doch in den Himmel kommen. So viel Sache, wie du geschrieben hast, die zwölfbändige Dogmatik, 3000 Seiten fast und andere Bücher. Nur, sagt der Karl Barth, ich schleppe nicht das ganze Zeug mit hoch in den Himmel. Ich freue mich, wenn ich hochkomme und dann sage ich nur, Herr, sei mir Sünder gnädig. Das reicht, wenn man das sagt. Herr, sei mir Sünder gnädig. Diese Lieder, die den Glauben in den Mittelpunkt stellen, riefen Spötter auf den Plan. Eines, das nach der Melodie von diesem Lied ging, wurde damals gesungen, aus diesem Kunst- und Ketzerlehr all Unheil ist entstanden und wachsen täglich mehr und mehr die Laster, Sünd und Schanden. Ist jemand, der die Tugend acht, wo Glaub alleine selig macht, kein Zucht ist da vorhanden. Das gab es auch damals schon, dass über fromme Leute gespottet wurde. Die Frage nach der Zucht oder nach den Werken steht im Raum. Spiratus antwortet in Strophe 7. Die Werk, die kommen gewisslich her aus einem rechten Glauben. Denn das nicht rechter Glaube wäre, wollt ihn der Werk berauben. Doch macht allein der Glaub gerecht, die Werke sind des nächsten Knecht. Dran wird den Glauben merken. Nach Luther und Spiratus ist der Glaube ein mächtig Ding. Ein Ding, das viele Frucht hervorbringt. Unsere Frucht, unsere Taten, die wir tun für Gott und für unsere Menschen, Mitmenschen, die entstehen aus dem Glauben. Das ist die richtige Frucht. Nicht aus unserem Willen, nicht aus unserem, ich muss etwas leisten, damit ich zu Gott komme, sondern Gott schenkt uns das durch seine Liebe. In Württemberg gab es die Reformation von unten. War das ein Vorbild für die Universitätsstadt Heidelberg? Als Luther zu einer wissenschaftlichen Diskussion nach Heidelberg kam, gewann er eine Gruppe württembergischer und badischer Studenten für die Reformation. Heidelberg selber blieb aber dem evangelischen Glauben gegenüber unentschlossen. Zwar wurde der evangelische Pfarrer Heinrich Stoll angestellt, aber die katholische, lateinische Messe behielt die Vorherrschaft. Der Pfalzgraf enthielt sich. Die Gemeinde aber sah sich zur Stellungnahme herausgefordert. Fast 20 Jahre gab es die Messe in lateinischer Sprache und die evangelischen Prediger predigten des Pfarrers Stoll nebeneinander. Nach dieser langen Zeit ergriff am 4. Advent 1545 die Gemeinde die Initiative. Als der Priester die Messe lesen wollte, sang die Gemeinde, so laut sie komme, es ist das Heil uns kommen her, voll Gnad und lauter Güte. Dieses Lied wurde zu einem Protestsong. Das wurde mehrmals dann im Lauf der Reformationsgeschichte gesungen, wenn einfach um zu zeigen, wir wollen das Heil, das Gott uns selber schenkt. In einer streng obrigkeitlich geprägten Zeit gab es für dieses Ereignis keine Worte. Der Kurfürst musste nun Farbe bekennen und er folgte der Stimme des Volkes. Er führte die reformatorische Predigt ein. Und zwei Wochen nach diesem Protestsong feierte man in Heidelberg das Abendmahl mit Brot und Wein. Und die Einsetzungsworte wurden auch hier auf Deutsch gesprochen. Die reformatorische Lehre schafft Früchte des Glaubens. Wie kommt es, dass dieses Lied so eng mit der Reformation verbunden ist? Papst Benedikt XVI. War ein Lehrer, aber Papst Leo betont, heute müssen auch wir Zeuge sein. Wir müssen leben, was wir glauben. Wir müssen leben, was wir als Priester und Prediger lehren. Und das Lied spiegelt die reformatorische Lehre wider. Es wird deutlich, dass die Lehre nicht mit einem Gerede verwechselt werden darf. Es ist vielmehr die befreiende Belehrung, dass der nach Lebensbrot hungernde bei Christus sättigendes Brot findet. Denn Gott gibt uns die Gewähr. Gott gibt uns seine Zusicherung, dass alle Schuld vergeben ist. Der Mensch kann den Himmel nur wie ein Geschenk empfangen. Weil der Mensch sich nur beschenken lassen kann, soll er dieses Geschenk auch annehmen. Wie soll dem Freispruch Gottes Glauben schenken? Der Glaube meint keine Leistung des Menschen, sondern das einzige, das freudige, fröhliche Vertrauen auf Gottes Tat. Es ist wichtig, dass wir den Schritt des Vertrauens immer wieder wagen. Und so dichtete Gottfried Heitzmann: Es ist ein Unterschied, ob ich weiß, dass ein Seil mich halten kann oder ob ich mich daran festmache. Es ist ein Unterschied, ob ich weiß, dass der Weg hinter der Mauer weitergeht oder ob ich die Mauer überspringe. Es ist ein Unterschied, ob ich weiß, dass ein Fallschirm mich tragen kann oder ob ich damit aus dem Flugzeug springe. Es ist ein Unterschied, ob ich weiß, dass es einen Gott gibt oder ob ich seine ausgestreckte Hand ergreife und mit ihm die Mauer des Todes überwinde und den Sprung des Glaubens wage. Und da gehört das Vertrauen dazu. Und der Appell vom Pfarrer Limmer: Traust du ihm, öffnest du ihm dein Herz? Soll der Mensch nun seine Hände in den Schoß legen? Wie eine Antwort erlebe ich die Strophe 6 und 7. Und das singen wir jetzt nur gleich, da müssen wir bloß gucken, welches das ist. Fünf und sechs Simon.
Das ist
Die Frucht des Glaubens, die hängt am Weinstock und fängt vom Weinstock ab. Ob ich gute Trauben ernten kann, liegt an der Qualität des Weinstocks und dem Beschneiden des Weingärtners. Christus ist unser Weinstock. Manchmal erleben wir auch in unserer Welt, dass ein Geschenk in uns Aktivität auslöst und auch gute Werke auslöst. Beim Pfarrer Lemmer, dem wurde es geschenkt, dass er auf einmal beim Langstreckenlauf besser war, und sein Trainer hat gemerkt, umso länger die Strecke, umso besser ist er. Und hat gesagt, statt 800 Meter laufst du 2000. Und beim 2000 Meter ist ihm geschenkt worden vom Trainer, da hat er eine gute Leistung gebracht. Aber der Spiratus schreibt im Schluss von dem Lied, es beginnt Gott für das Geschenk der Erlösung zu loben. Mit diesem Lob für Gottes Gutsein hat er das Vaterunser aufgegriffen. Die reformatorische Lehre wird zum Gebet. Und da gibt es noch ein Vers, den lese ich schön vor. Den Lob. Sei Lob und Ehr mit hohem Preis um dieser Guttat willen. Gott, Vater, Sohn und Heiligem Geist, der wollen mit Gnad erfüllen. Was er in uns angefangen hat, zu Ehren seiner Majestät, das heilig wird sein Name. Wir dürfen Gott danken, auch mit dem Lobpreis. Heute sagt man Worship. Und das, ich habe vor kurzem auf YouTube einen ganz alten Worship gehört. Da haben alte Leute Lobpreis gesungen und dann drunter stand Worship und die haben ja ganz alte Lieder gesungen und Psalmen gesungen, und es war glaube ich, Orthodoxe, die das gemacht haben. Das war auch interessant. Man kann auch nicht die neuen Lieder, wo 100-mal das Gleiche sind, sondern Texte, die auch ins Tiefe gehen. Das gehört auch zum Lobpreis. Und wir wollen jetzt beten. Herr Jesus Christus, hab du Dank, dass du uns das Heil gebracht hast, dass du unser Heilen bist, dass du uns erlöst hast, dass du all das gemacht hast, indem du Mensch geworden bist, indem du auf Golgatha gelitten hast, aber indem du auch an Ostern auferstanden bist. Und Herr, das ist so ein tolles Geschenk, das können wir manchmal gar nicht genug achten. Hab du Dank, dass du mit unserem kleinen Glauben hilfst, dass wir das richtig empfangen können, dass wir da werden wie die Kinder und einfach das nehmen, was du uns schenkst. Hab Dank, Herr, dass wir das in deinem Wort haben, dass wir das in den Liedern haben, in den alten und in den neuen, dass wir einfach wissen dürfen, du hast uns das Heil gebracht und das ist alles, was wir brauchen. Keine Leistung, nichts, sondern ein Geschenk. Amen.